Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich.
Noch als faules Schwein in der Bundesliga. Dieser Gräfe ist ein Rieser.
Der gibt den Hafer. Und wie?
Hallo, servus liebe Leute, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich bin der Niklas und ihr hört Folge 37 unseres Fan-Podcasts, die Wildparkbruttler. Ja, ein bisschen ruhig war es um uns, aber jetzt sind wir wieder da und geben wieder Vollgas. Einiges passiert, wir müssen über ganz viel sprechen und wir müssen auch bruddeln natürlich, denn das Spiel zum Beispiel gegen Sandhausen, da war schon richtig dicke Luft, Boris. Da haben wir gleich schon gedacht, Abstiegskampf pur. Aber ich heiße dich doch erstmal willkommen.
Ja, danke. Ich sage auch erstmal Hallo nach Ägypten. Kannst du gleich erstmal erzählen, warum du gerade in Ägypten bist. Aber du hast es auf den Punkt gebracht. Es ist viel passiert. Und ich glaube, ich kann von Glück sprechen, dass wir nicht sofort nach dem Sandhausen-Spiel aufgenommen haben. Weil da hätten
wir. Boah, das wäre nichts geworden.
Ja, da hätten wir ordentlich.
Da hätte ich viel piepsen müssen.
Ja, auf jeden Fall ganz viel zensieren, aber Gott sei Dank ist ein bisschen Gras drüber gewachsen und wir haben danach auch viel besser gespielt. Aber bevor wir zu diesen Sachen kommen, Niklas, wie immer, erstmal, warum bist du in Ägypten und dann können wir mit den KSC-News beginnen.
Ja, tatsächlich mal im Urlaub. Also ein bisschen jetzt hier aus dem tristen Deutschland geflüchtet, jetzt hier erstmal schön ins Hotel und heute ein bisschen tauchen gewesen, das war geil. Hier ist es schon deutlich besser. Und jetzt hocke ich hier im Hotelzimmer und habe Gott sei Dank eine einigermaßen stabile Verbindung. Die Leitung hält nach Gibraltar. Ist ja doch ein kleines Stück, aber ja, bisher alles prima. Und natürlich lassen wir uns es nicht nehmen, eine neue Folge zu machen, denn eine Weile war es ein bisschen ruhig um uns. Und es gibt ganz, ganz viele Themen, die wir heute dabei haben im Gepäck. Und zwar wollen wir mal natürlich wieder mit den altbewährten KSC-News anfangen. Und es ist ein alter Bekannter in den Wildpark zurückgekehrt. Benny Goller ist wieder da. Wir haben uns gefreut wie Schnitzel. Weißt du noch, wie wir da mitgefiebert haben an
mega.
Deadline Day? Das war schon
mega.
Geil.
Ja, ja.
Dann der Tweet vom KSC so, gelbe Krawatte oder was haben sie getwittert? Und du sofort, Vollalarm, Niklas, da kommt wer. Scheiße, wer ist's? Und dann haben wir gleich gerätselt, Hennings, nein, der läuft aus, das ist schon nicht, macht keinen Sinn. Hat jetzt auch gerade Option gezogen, verlängert in Düsseldorf. Und dann haben wir zwei rumgefiebert. Scheiße, wer kommt jetzt?
Ja,
das war schon witzig,
oder? Das war witzig. Plötzlich konnte ich mich auch gar nicht mehr wirklich konzentrieren im Büro, weil logischerweise sitze ich da, arbeite, nebenher immer im Ticker geguckt, wer kommt, wer geht. Dann kam erstmal
Twitter aktualisiert.
Die ganze Zeit auch Facebook, Twitter, Kicker auch natürlich. Und die erste Meldung, die kam mir dann erstmal rein, dass Dominik Kota ausgeliehen wurde nach Mannheim, ja. Zu Waldhof Mannheim. Wie ich finde, ein ziemlich guter Move für den Jungen. Er hat bei uns jetzt nicht viel Spielpraxis bekommen, hat auch immer mal wieder auf der Bank Platz nehmen müssen, kam nicht so wirklich rein in die Mannschaft und hat jetzt die Möglichkeit, in der dritten Liga ein bisschen Spielpraxis zu sammeln und hat auch schon ein paar Mal gespielt. Ein wichtiger Spieler und ich habe mich auch gefragt, warum haben wir den nicht viel früher abgegeben? Weil der hatte ja nicht nur jetzt im Winter diese Probleme, nicht in die Mannschaft zu finden, sondern auch schon viel früher. Und ich glaube, wenn er vielleicht schon im Sommer gegangen wäre, um da ein ganzes Jahr in Ruhe woanders Spielpraxis sammeln zu können, ich glaube, das hätte ihm sogar noch besser getan, oder Niklas?
Ja, und wir wurden ja auch von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ganz oft schon adressiert und gefragt, was ist denn mit dem Goller wieder nicht im Kader? Und der hat so schon gezeigt, der Goller sage ich mit dem Kota. Mensch, der Junge hat es doch schon gezeigt, hat uns ja in Fürth quasi zum Klassenerhalt geschossen mit einem Tor und war ja auch schon mal Stammspieler. Ja, also wir haben uns auch ein bisschen damit befasst und das scheint wohl auch so ein bisschen mehr so an den Basics zu liegen bei dem Jungen, ja, dass der ultra talentiert ist und dass der richtig was kann am Ball, gar keine Frage. Ich glaube, da geht es auch um viel grundlegendere Dinge, mehr um so Basics und ich glaube, deshalb könnte diese Verleihung ein richtig guter Schritt für ihn sein, eine sehr wertvolle Lebenserfahrung. Neues Umfeld, er muss sich durchsetzen. Gut, Mannheim ist jetzt nicht so weit weg. Das kommt ja nochmal ganz gut hinzu. Dritte Liga, da hat er dann viel Spielpraxis. Das ist ja auch wichtig für einen Spieler. Und ich glaube, bei ihm sind es halt noch so ein paar Grundtugenden, die einfach fehlen. Ich will jetzt nicht, also ich stecke ja auch nicht in ihm drin. Das sind eigentlich auch nur so ein paar Sachen, die wir aus dem Umfeld vernommen haben und ein paar Dinge, die wir uns jetzt zusammenreimen. Logischerweise auch viel dann auch unsere Meinung, unsere Eindrücke, aber ich glaube, dem Jungen tut es einfach mal gut, rauszukommen, neues Umfeld zu haben, neue Mitspieler, sich zu beweisen, viel zu spielen, Selbstvertrauen zu tanken, vielleicht nochmal die eine oder andere sich selbst zu hinterfragen, was er vielleicht auch falsch gemacht hat und dann einfach mit vollem Wind, voller Energie und mit viel Erfahrung wieder zurückzukommen. Daran kann er nur wachsen, ist eine sehr gute Chance für ihn und dann sind wir gespannt, welcher Dominik Koder da zurückkommen wird. Weil ich habe den Jungen auf gar keinen Fall aufgegeben. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass der das absolute Zeug dazu hat, in der zweiten Liga bei uns Fuß zu fassen und eine Stütze der Mannschaft zu sein. Unglaublich hohes offensives Potenzial. Es sind einfach so die, glaube ich, die Grundbasics, die ihm noch so ein bisschen fehlen. Aber ich denke, der wird sich gut machen. Der wird wiederkommen, der wird hungrig sein, der wird Bock haben. Und Eiche und Zlatan werden ihm auf jeden Fall wieder eine Chance geben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Die verfolgen das mit Sicherheit. Und ich glaube, im Sommer, wenn er zurückkommt, bin echt gespannt, ob er es dann nochmal in die Mannschaft schafft oder ob er nochmal ein Jahr bleibt in Mannheim oder woanders hingeht. Ein Flügelflitzer ist gegangen und der nächste ist gekommen, haben wir gerade angesprochen, mit Benny Goller aus Darmstadt. Was ich sehr interessant fand übrigens, ich habe niemals damit gerechnet, weil ich dachte halt, okay.
Ich auch nicht, das war echt krass, oder? Das war so ein Transfer wie bam.
Auf einmal kam er halt und das Interessante an der Geschichte fand ich ja, dass er Darmstadt dazu mehr oder weniger, oder er hat Darmstadt gefragt. Er hat gesagt, ich möchte wechseln. Ist es möglich, dass ich nach Karlsruhe gehen kann? Und der KSC.
Er ist auf den Verein zugegangen, ne?
Richtig. Und der KSC mit dem Sieg in München nochmal ein bisschen Geld reingeholt im Pokal. Und ich glaube, das war auch ein bisschen so der Faktor, okay, jetzt können wir den Goller wieder zurückholen. Und Eiche und Zlatan wollten Benny sowieso behalten. Das hat ja dann nicht funktioniert aufgrund finanzieller Möglichkeiten, die wir nicht hatten, ne? Und jetzt genau. Ist er wieder da bei uns.
Sonst wäre er bei uns geblieben.
Genau, und das Geile ist halt, der spielt, als wäre er nie weg gewesen. Und das ist irgendwie
total geil.
Ein Bonuspunkt, weil oftmals ist es so, wenn ein neuer Spieler kommt, dann muss ich erst einspielen, die Leute kennenlernen, das Umfeld kennenlernen, auch die Liga und die Spielweise kennenlernen. Und Benny hat das halt sofort drauf. Und fand ich ein bisschen schade, dass er gleich nicht in Bremen gespielt hat, aber kann ich auch ein bisschen verstehen. Wenn Bremen sagt, ja, wäre jetzt ungünstig, wenn ein Konkurrent mit unserem Spieler aufläuft und uns dann eventuell einen Punkt
überleg
klaut,
mal,
der mal wichtig
mal, der
sein
macht
kann.
In Bremen, der macht in Bremen ein Tor und eine Vorlage und genau. Dann hockst du da als Werder Bremen auf der PK und du bist der Depp der Nation. Also,
nicht nur das, sondern überleg mal,
gemacht, ein bisschen
überleg mal, die Liga ist so eng und jetzt hat Bremen nach den 34 Spieltagen einen Punkt weniger, um auf den Aufstiegsplatz zu kommen und eventuell hätte das dann der Grund sein können, warum sie nicht gegen den KSC gewonnen haben, weil Goller nämlich ein Tor und eine Vorlage macht. Also auf jeden Fall verständlich. Heutzutage ist das irgendwie ein bisschen normal geworden, dass Leihspieler nicht gegen ihre eigenen Vereine spielen dürfen. Und naja, sei es drum, hat dann aber gezeigt, warum wir ihn geholt haben, als wir dann gegen Sandhausen gespielt haben, auch wenn das nicht das geilste Spiel der Saison war.
Ja, da müssen wir nochmal auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Da wird es dann einiges zu brütteln geben. Es wird ein etwas negativerer Part. Aber zunächst haben wir noch ein paar positive Meldungen. Allerersten Mal möchte ich noch sagen, vielen Dank für eure Zuschriften. Wir haben euch ja gefragt, welche Themen euch um den KSC gerade brennt interessieren. Und da werden wir natürlich auch versuchen, jetzt so gut wie möglich alles anzusprechen, was da reingeflattert ist an euren Nachrichten, die da an uns kamen. Also erstmal vielen Dank dafür. Bevor wir abbruddeln, gibt es noch eine absolut positive Nachricht, denn unser Abwehrchef Robin Bormuth hat sich wieder im Training blicken lassen, konnte wieder mitmischen und konnte schon die ersten beiden Einheiten mitmachen und seine Eindrücke, die hat er uns jetzt einfach mal selber geschildert, uns eine kleine Sprachnachricht geschickt und die wollen wir natürlich euch nicht vorenthalten, deswegen erstmal hier Robin zu seinem Genesungsprozess und wie es ihm gerade so geht.
Hey Niklas, hey Boris, ich hoffe euch geht's gut. Ich bin auf einem guten Weg. Ich habe heute das erste Mal wieder mit der Mannschaft mittrainiert. Wir haben jetzt nicht viel gemacht, wir haben nur Kreis gespielt. Da habe ich mir natürlich als Willkommensgruß habe ich direkt einen Beinschuss bekommen. Also alles wie immer. Hat sich gut angefühlt und danach noch ein paar Wendeläufe gemacht. Und ich bin guter Dinge, dass ich relativ zeitig wieder komplett mit der Mannschaft mittrainieren kann. Der Knöchel fühlt sich gut an, es hält. Der Körper macht auch mit, fühlt sich zwar alles so noch so ein bisschen an, als ob da immer in verschiedenen Gelenken nochmal so ein Tropfen Öl fehlt, aber da bin ich auch positiv gestimmt, dass ich den Tropfen Öl über die nächsten paar Tage da in meinen Körper bekomme, dass das alles wieder so läuft wie vorher.
Ja, geil, oder? Dass Robin wieder da ist, finde ich extrem wichtig und freut mich unfassbar. Nicht nur, weil wir ihn auch schon persönlich kennenlernen durften und er ein echt feiner Kerl ist, sondern weil einfach er unglaublich wichtig ist für uns. Für hinten drin, für den Konkurrenzkampf, für die Stabilität. Wir haben ja Daniel Shaughnessy schon mehrfach angesprochen, unser irischer Finne, der hinten die Bälle rausklopft, als gäbe es keinen Morgen. Und genauso einer ist der Robin ebenfalls, einfach jemand, der hinten absolut für Sicherheit sorgt, die Kugeln raushaut, wenn es darum geht, oder auch mal das Spiel schnell macht und einen schönen Verlagerungsball an die andere Eckfahne knallt, um das Spiel schnell zu machen. Also ich freue mich extrem, nicht nur für ihn persönlich, sondern auch für uns sportlich, dass er wieder da ist. Riesenbereicherung.
Na klar, ich meine, dass er gefehlt hat, das hat man gesehen. Plötzlich war es ein bisschen inkonstant hinten drin. Gegentore kassiert, nicht so wirklich gut gespielt auch. Und nicht nur er hat gefehlt, ich meine, ja, wir haben Sebastian Jung auch noch verloren. Leon Jensen hätte uns sicherlich auch helfen können, aber bei Robin ist es halt so, ist unser Abwehrchef, beziehungsweise wir sehen das so, und der fehlt halt hinten drin. Und für mich natürlich, wie du es gerade gesagt hast, auch freut mich für ihn, dass er jetzt wieder ein bisschen besser spielt, beziehungsweise besser ins Training kommt. Hat lange gebraucht, wollte ja eigentlich im Januar schon fit werden, aber das hat sich dann ein bisschen gezogen. Und freue mich natürlich für ihn, dass er jetzt gegen den Ball treten kann, ein bisschen. Und hat wieder Spaß bei der Sache, darf bei der Mannschaft sein, darf da mittrainieren. Und hoffentlich ist er in den nächsten Wochen fit und einsatzbereit. Und wer weiß, gegen seinen Ex-Verein hat er bestimmt auch nochmal Bock zu spielen. Die kommen im April zu uns in den Wildpark. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er in den nächsten, ja, 5 Wochen, vielleicht sogar schon schneller, ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber dass er da wieder auf sein volles Potenzial kommt, auch was die Fitness angeht. Er war ja schon, wie gesagt, lange draußen. Und dann kann er da hinten zusammen mit Daniel oder mit Kobi die Bälle rausklopfen.
Ja, also da wollen wir jetzt gar keinen Druck aufbauen oder irgendwelche Wasserstandsmeldungen abgeben. Wann er letztendlich dann wieder da sein wird, wird man sehen. Das braucht Zeit, da braucht man einfach auch Geduld. Er war jetzt auch echt eine Weile raus und er wird aber auf jeden Fall wieder auf seine 100% kommen und dann wird er wieder eine Riesenhilfe für die Mannschaft sein. Wann das dann am Endeffekt sein wird, wird man sehen. Aber ich glaube, jede gelungene Trainingseinheit für ihn ist gerade Gold wert. Und da schauen wir jetzt dann einfach von Woche zu Woche, wie es ihm geht. Und hoffentlich ist er bald wieder zurück, wenn er mal wieder von draußen reinkommen kann. Oder vielleicht dann sogar auch wieder von vorne 90 Minuten. Wird sich alles zeigen. Auf jeden Fall schön, mal wieder von ihm zu hören. Und wir drücken dir, Robin, natürlich ganz fest die Daumen, dass du bald wieder mit dabei bist. Große Hilfe. Und wir freuen uns, auf dich wieder auf dem Platz zu sehen bald. Dann, Boris, runden wir mal die ganzen KSC-News ab, denn es gibt noch eine News, die habe ich heute gesehen und die hat mich sehr positiv gestimmt, denn ja, wir brauchen jetzt nicht hier lange wieder über Corona oder Pandemie reden oder so ein Scheiß, aber bald ist es dann tatsächlich wohl doch wieder so weit, dass wieder mehr Menschen ins Stadion dürfen. Und zwar habe ich jetzt gelesen, dass ab dem 4.3. wieder bis zu 25.000 Fans möglich sein sollen. Das wäre dann schon wieder so eine Kapazität wie zum Beispiel gegen HSV, da waren wir ja im Stadion mit 20.000, das war echt ein schönes Erlebnis. Und ab dem 20. März wahrscheinlich sogar dann wieder Vollauslastung. Da sollen nämlich dann alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen entfallen und auch volle Arenen möglich sein. Allerdings natürlich auch weiterhin immer noch abhängig von der Pandemielage. Aber von dem, was ich noch so im Kopf habe, was Karl Lauterbach mal gemeint hat, dann sind wir mit der Omikron-Welle eigentlich jetzt schon so, ja, Mitte, Ende Februar mehr oder weniger über den Berg. Und dann klingt das doch erstmal gar nicht schlecht, finde ich.
Ja, Mann. Ihr kommt endlich zum Freedom Day in Deutschland. Es wird aber auch mal Zeit, ey.
Schauen wir mal.
Ja, nee, also sorry, also wie gesagt, ich verfolge das so ein bisschen und ich will es auch noch mal sagen, ich bin weder Arzt noch Virologe noch Politiker, was weiß ich. Aber irgendwo würde ich mal sagen, wir haben eine gesunde Logik und dass man dann gegen wen war das denn, nicht gegen Sandhausen, sondern das Spiel vorher zu Hause. War das gegen Darmstadt?
Bremen, oder? Ja, zu Hause?
Nee, Darmstadt waren wir auswärts.
Du meinst mit der Gixi-Gaxi-Regel, mit dem Heimtribüne.
Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wer der Gegner war, aber wir hatten ein Heimspiel, wo alle auf.
Das war Sandhausen.
Ah, das war doch Sandhausen.
Ah
ja, gegen Nürnberg durften sie wieder. Also, Sandhausen war es ja so, dass die alle auf die Osttribüne mussten und die Südtribüne zu war. Und wir haben da so viel Platz. Aber nee, lass doch alle trotzdem auf die Sitztribüne quetschen. Also, sorry, ich verstehe diese Logik halt nicht.
Und dann sind sie auf der Osttribüne aufeinander gehockt.
Und Michael Becker hat sich ja auch noch mal dazu geäußert auf der ksc.de-Seite, dass das irgendwie unverständlich war. Und als ich davon gehört habe, habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt, weil das hat für mich einfach keinen Sinn ergeben. Sei es drum. Nürnberg war es dann so. Die Wand sah wieder ein bisschen voller aus. Und ich hoffe, das dann gegen Regensburg und vielleicht sogar dann die Heimspiele danach, beziehungsweise alle Spiele nach dem 20. März, dass da wieder Vollauslastung ist, weil wir haben schon mitbekommen, wie der Wildpark beben kann, wenn mindestens 20.000 da sind. Wir waren ja gegen den HSV, waren wir im Stadion und da hat es richtig geknallt. Und jetzt,
das war schon ganz
das cool. Das war gut und jetzt überleg dir mal, wenn die Ultras dann auch mal wieder da sind in der Zukunft und so, dann kann das schon laut werden. Ja. Und freue mich natürlich.
Ja genau, dann wird es richtig
knallen. Ja, und ich freue mich für euch alle, die in Deutschland leben, dass es da langsam in Richtung Normalität geht, kann man ja schon fast sagen, wenn diese Omikron-Welle überstanden ist und dann bekommt ihr auch mal euren Freedom Day.
Ja, und da können wir auch direkt wahrscheinlich schon gleich auf die erste Fanfrage reinkommen, denn ganz viele haben uns ja auch gefragt, was ist denn mit den Ultras, wann kommen die Ultras, und ich werde das auch immer gefragt und ja, ich wünsche mir auch sehr, dass die organisierte Fanszene wieder im Wildpark ist, aber da kann ich auch eigentlich nur an die jeweilige Informationsstelle verweisen, das ist ultra1894.de auf der Homepage, da beziehen die ja Stellung zu gewissen Themen und veröffentlichen dann Stellungnahmen, wenn sich irgendwelche neuen Updates ergeben. Wir wissen es leider auch nicht, es wird wahrscheinlich erst dann wieder so sein, wenn diverse Gründe aus Folge 27 nicht mehr ja, so stattgegeben sind und sie quasi ihren Stadionbesuch so gestalten können wie früher. Also, wer weiß, vielleicht kann man da schon mal den April im Kopf haben, ohne irgendjemandem irgendwelchen Druck zu machen oder was auch immer. Ich weiß auch von gar nichts. Ich versuche jetzt nur hier so ein bisschen eins und eins zusammenzuzählen. Aber von dem, was man jetzt hier so gelesen hat oder was wir gerade auch gehört haben, ja, kann man vielleicht sogar im April wieder damit rechnen. Kommt natürlich auch immer auf die Pandemielage an. Muss man jetzt wann, wie, wo eine Maske tragen? Schauen wir einfach mal, wie es sein wird, können wir jetzt auch wirklich nicht, brauchen wir jetzt gar nicht ausschweifen hier an der Stelle, weil es ist auch nur Mutmaßerei und können einfach auch mal gleich jetzt die Brücke schlagen zum Sportlichen, denn wir haben drei Partien, Boris, über die wir reden wollen, zwei Niederlagen, erstmal in Bremen verloren, 2-1, dann besagtes Heimspiel gegen Sandhausen, ganz schlimme Vorstellung und dann die Kehrtwende gegen den Club. So, jetzt haben wir Niederlage, Niederlage, Sieg, jetzt die Frage an dich, Boris, vorweg. Abstiegskampf oder wie ist die Situation gerade?
Ja, total. Nee, Abstiegskampf, hundertprozentig. Und das war mir hundertprozentig klar nach dem Sandhausen-Spiel. Einfach, weil es ein Gegner war, den du fernhalten willst von dir. Und wir hätten uns diesen Puffer auch nochmal aufbauen können. Und dann verlierst du halt gegen Sandhausen. Ich meine, dass wir gegen Bremen verloren haben, ist keine Schande.
Ja,
das ist keine Schande. Wir haben auch gesehen, wie unsere Mannschaft da gekämpft hat. Das war halt ein individueller Fehler. Und plötzlich steht es halt 2-1 am Ende. Ich finde, wir haben ziemlich gut gespielt. Wir haben Bremen das Leben auch irgendwo ein bisschen schwer gemacht. Und wir haben mithalten können. Und Bremen, absoluter Überflieger. Ich weiß nicht, wie viele Siege in Folge die mittlerweile auf dem Tacho haben jetzt. Aber es ist halt eine Mannschaft.
Also ich glaube, wir waren dann der 6. Sieg in Folge für Bremen.
Ja, also, wie gesagt, es ist halt eine Mannschaft, die qualitativ einfach über uns steht. Und das war uns von vornherein klar. Haben höheres Etat und so weiter. Und ja, haben einfach einen besseren Fußball gespielt, wir konnten mithalten, wäre auch ein bisschen mehr drin gewesen, aber wie gesagt, Bremen war einfach kaltschnäuziger, cleverer am Ende und da haben wir auch verdient verloren und ich muss auch ehrlich sagen, Niklas, mich hat das nicht wirklich genervt, dass wir da verloren haben irgendwie, ganz im Gegenteil, mir hat ja die Spielweise auch irgendwo getaugt und ich habe das Gefühl gehabt, wir können jetzt besser ins Spiel kommen oder in die nächsten Spiele kommen. Und das hat mir auch ein bisschen Mut gemacht, so für das nächste Spiel gegen Sandhausen. Ich glaube, 2-3 Tage danach, das Nachholspiel. Und da habe ich dann gedacht, jo, wenn wir so spielen gegen die, dann nehmen wir was mit. Ja, Pustekuchen.
Ja, vielleicht nochmal zu den Vorzeichen. Im Weserstadion durften 10.000 Fans rein, keine Karlsruher leider, nur Bremen. Die Stadt Bremen hat das irgendwie entschieden, dass keine Auswärtstickets angeboten werden. Ja. Ich habe das Spiel auch gesehen, ich habe es mir live angeguckt beim Holle im Stadion in der Schleißheimer und ich muss sagen, erste Halbzeit war ich überrascht, dass das relativ stabil war hinten drinne, das 0-0, fand ich eigentlich gedacht, okay, wenn es so bleibt, ist für mich auch in Ordnung, einen Punkt nehme ich da gerne mit, dann ist 1-0 gefallen, dann habe ich gedacht so, scheiße, jetzt wird es schon ganz schwer und dann der Ausgleich von Hoffi, der Kopfball, der war schon ziemlich geil, sehr platziert. Und dann hatten wir ein bisschen Überwasser, habe ich die Meinung. Ja. Also dann habe ich gemerkt, so, oh krass, jetzt merken sie, da ist was drin. Und haben wirklich nicht aufgesteckt und haben wirklich Gas gegeben und sich reingehauen. Dann fällt es 2-1, war individuell gut gemacht, war glaube ich auch ein Kopfball, sehr platziert, gab es nichts zu halten. Ja, und dann ist es halt natürlich bitter, dass du dann doch mit nichts nach Hause fährst. Aber ich habe mich da auch eher wenig geärgert, weil zwei Gründe. Du hast gerade schon gesagt, Bremen, Aufstiegsaspirant, ist eigentlich eine andere Hausnummer als wir, logisch. Im Hinspiel kann man gar nicht miteinander vergleichen, wo es noch 0-0 ausging. Da war Bremen extrem verunsichert, da hatten die keine Struktur. Du hast gemerkt, da stimmt noch nicht so viel. Jetzt sind die unter Ole Werner extrem eingespielt, extrem gute Truppe. Deswegen finde ich es überhaupt nicht schlimm. Die waren, glaube ich, auch dann Vierter oder Dritter. Also da kann man verlieren mal. Und ich fand den Auftritt nicht scheiße. Also ich habe wirklich gemerkt, okay, die haben sich dagegen gewehrt, die haben was reingehauen. Und dass es dann am Ende einfach qualitative Unterschiede gab, die sind ja offensichtlich, mein Gott, fand ich jetzt auch nicht schlimm. Ja. Aber, um die Brücke zu schlagen, ich habe auch genau das gesagt zu dir, Boris, scheißegal, da kann man verlieren. Aber wenn du jetzt gegen Sandhausen verlierst, dann ist die Kacke am Dampfen.
Richtungsweisend.
Und genau so ist es natürlich gekommen. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie angepisst ich war nach diesem Spiel. Also wie man so. Also Eicher hat ja auf der PK gesagt, er fand gegen das Spiel gegen Sandhausen, fand er nicht alles schlecht. Gut, man kann mit extrem viel Wohlwollen sagen, dass da irgendwie Versuche waren. Also ich meine, das ist ja aber auch der Spielweise von Sandhausen geschuldet. Er hat gesagt, er meint es jetzt nicht despektierlich.
Sorry.
Ich finde es schon.
Ich muss gerade lachen. Ich sehe gerade noch mal die Statistik zu dem Spiel, ja. 0-6 Torschüsse. Also allein das nervt mich. Allein das nervt mich. Wenn ich mir die Statistik angucke, ja, wir haben 67% Ballbesitz und fast 500 Pässe gespielt, ja, Sandhausen nur 217. Das war halt typisch Aichner gegen Schwarz. Ja, wir wissen alle, wie Alois Schwarz Fußball spielen lässt und wir haben uns darauf eingestellt, aber dass es dann so schlimm aussah, wie gesagt, ich fand alles schlecht bei dem Spiel, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Und dass wir dann nicht mal einen Torschuss abgeben konnten, einen richtigen, das ist nervig gegen Sandhausen, sorry. Aber keine Ahnung, es ist auch vielleicht irgendwo der Name Sandhausen, wo du denkst, es ist nur ein Dorfverein da, du sagst ja auch immer, es ist ein safe 6 Punkte jedes Jahr. Und jetzt, ich glaube, wir haben nur einen geholt von 6.
Jetzt nicht mehr.
Ja, nee, eben. Und für die ist es ein Freifahrtschein gewesen. Und wir können uns gegen einen, Abstiegskonkurrenten, können wir uns so nicht präsentieren, vor allem nicht daheim vor unseren Fans. Das geht nicht. Und dass da die Fans dann angefangen haben zu pfeifen, was willst du anderes erwarten? Was willst du denn anderes erwarten? Du kannst Fans wieder da haben und die sehen das, wie scheiße, man so spielt gegen Sandhausen. Und da hat es Kritik gehagelt von allen Richtungen. Auf Social Media, in den Kommentaren, von der Presse. Und da hat dann Eicher auch danach gesagt, bei der PK nach dem Nürnberg-Spiel, das war keine einfache Woche. Und das habe ich mir auch schon gedacht, weil die Jungs, die sehen das, die kriegen das mit und die denken sich, fuck, jetzt müssen wir gegen Nürnberg spielen. Und wenn wir jetzt da verlieren, dann wird es schwierig.
Ja, dann so.
Dann rutschst du noch weiter runter und wir haben sofort, oder was heißt sofort, wir haben es gewusst, dass wenn wir gegen Sandhausen ja nicht punkten, das ist richtungsweisend. Ja? Und plötzlich stehst du da mit unten drin und hast jetzt oder stand heute nur 6 Punkte auf Platz 16, wenn ich mich nicht irre, oder 15.
Ja genau, wenn ich das mal jetzt vorwegnehme, wir sind zwar noch Elfter, in Anführungszeichen, was erstmal gar nicht so schlecht klingt, aber es sind tatsächlich halt nur 6 Punkte auf den 16. Fortuna Düsseldorf, die ja wiederum gegen Schalke gewonnen haben zu Hause, wieder ein gewisser Ruven Hennings getroffen und das ist extrem wenig und der 16. Platz, das ist der Wackelplatz, ja, auch wenn hinterher Aue kommt, am 17., die haben da nochmal 8 Punkte Rückstand, der direkte Abstiegsplatz, aber der 16., der ist ekelhaft, der willst du auf gar keinen Fall. Und das sind nur 6 Punkte. Nee. Und gegen Düsseldorf spielen wir bald.
Ja, das ist halt das Ding. Und da war es halt sofort klar, Leute, jetzt brauchen wir gar nicht mehr nach oben gucken, sondern nur noch nach unten. Und ich glaube, das für den Rest der Saison. Weil da kommen noch mal ein paar harte Sachen auf uns zu. Und du hast es gerade gesagt, wenn Düsseldorf gegen Schalke gewinnt, Schalke ist da oben mit dabei und will aufsteigen und Düsseldorf ist da unten mit dabei und will nicht absteigen. So, und die gewinnen halt gegen Schalke und plötzlich sind es anstatt gefühlte 9 nur noch 6 Punkte nach dem Sieg jetzt gegen Nürnberg. Und das ist halt das Wichtige, dass wir müssen halt auf uns selber schauen, weil in der zweiten Liga, wie sie halt aktuell ist, da schlägt jeder jeden und da kannst du nicht auf andere hoffen, dass die dann ihre Punkte liegen lassen, weil dann rutschst du noch weiter runter. Und,
zur Erklärung von Düsseldorf gesagt, noch, neuer Trainereffekt, Daniel Thun, cooler Typ.
Das auch, fachlich genau, und den kennt man ja auch. Ein ziemlich guter Trainer, hat mit Osnabrück viel Gutes gemacht damals auch. Und wie gesagt, es ist einfach jetzt eine Phase, in der wir richtig vorsichtig sein müssen. Wir können uns so Kleinigkeiten und kleine Fehler nicht leisten, weil dann rutschst du halt mit runter. Und das sind halt so Spiele, die darfst du normalerweise nicht verlieren gegen Sandhausen, sorry. Ja. Und jetzt wird schwierig, klar. Nach dem Sandhausen-Spiel einige Spieler vieles einstecken müssen. Benny Goller hat das erste Mal gespielt, hat auch mal gezeigt, warum wir nochmal geholt haben, aber er allein kann es halt auch nicht richten. Und dann hast du halt so Spieler gehabt wie Breithaupt, die auf der Bank sitzen und dafür spielt Gondorf. Ja, ich weiß, Gondorf ist Kapitän, aber Gondorf ist für mich ein Spieler, der in den letzten Spielen seine Leistung nicht so abgerufen hat und
wie er im
für mich
wäre
auch im Umschaltspiel immer die Handbremse an hat. Ja, eben. Aber wie gesagt, alles, was ich von ihm gesehen habe, sind Fehlpässe, sind dann
das Foul,
gewisse
Foul im Mittelfeld, was zum 0-1
gewisse dumme Fouls, genau, gewisse dumme Fouls, die man einfach nicht so machen darf. Und dann hast du halt so Freistöße und so Situationen, die dann gegen dich gehen und dann fängst du halt eins und dann kommt noch das Eigentor dazu. Und alles, was du halt siehst von ihm, sind halt entweder, wie er andere Spieler dann anmault, weil sie nicht ihren Job machen oder sonstiges. Und Kapitän hin oder her, aber ich habe halt damit gerechnet, dass man jetzt ein Zeichen setzt und sagen, sorry, aber weißt du, du kannst nicht gegen Nürnberg spielen. Ich kenn's von mir früher, als ich noch gekickt habe, damals vor meiner Schiri-Zeit. Weißt du, wenn du nicht gut gekickt hast und keine Performance zeigst, dann hockst du auf der Bank.
Ja.
Und das ist egal, ob du Kapitän bist oder nicht. Und ich glaube, das hat er auch mitbekommen. Und nicht nur ich hatte dann die Meinung, dass Gondorf aktuell nicht in der Lage ist, Startelf zu spielen, sondern auch viele andere. Und ich glaube, das hat er sich auch zu Herzen genommen, weil gegen Nürnberg hat er dann richtig gut gespielt. Und hat gezeigt, warum er.
Ja, eigentlich hast du jetzt ja schon gefordert, dass er gegen Nürnberg auf der Bank sitzen müsste.
Ich habe, ne? Für mich habe ich halt gesagt, also als die Aufstellung rauskam, warum spielt er eigentlich? Weil der hat die letzten Spiele einfach nicht gut gespielt. Und im Umschaltspiel nach vorne hat er immer die Handbremse angezogen und hat die Schnelligkeit oder eben das Schnelle halt rausgenommen aus dem Konter irgendwie. Dann die Fehlpässe, dann die Fouls, Stellungsspiel schwierig. Ich weiß nicht. Also. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das einfach vielleicht mal unkonzentriert und müde war oder sonstiges, aber es war halt wichtig, dass man zusammen als Mannschaft ja danach miteinander öfter gesprochen hat und ehrlich gesprochen hat. Und plötzlich hast du es gesehen, auch die Ansprache vom Anspiel gegen Nürnberg, da waren die nochmal im Kreis und das ein bisschen länger als sonst. Und da haben sich alle nochmal gepusht und du hast auch gesehen, ein Hofi, der auch meiner Meinung nach wenig getan hat, bis auf das Tor jetzt gegen Bremen, aber sehr lethargisch, sehr langsam, nicht wirklich wach. Der sah da immer so aus, hat er keinen Bock. Und gegen Nürnberg richtig Vollgas. Gondorf gegen Nürnberg Vollgas. Wanicek ja. Sowieso immer Vollgas. Auch Oshognissi, wie er sich da eingeführt hat, sehr gut. Goller Vollgas, hat sein Tor gemacht gegen Nürnberg. Also wie gesagt, die paar Tage nach dem Sandhausen-Spiel, da hat sich die Mannschaft noch mal ein Herz gefasst und hat noch mal auf dem Platz gezeigt, dass sie anders kann. Und hat sich diese Kritik von allen auch mal wirklich zu Herzen genommen und gesagt, okay, jetzt müssen wir wirklich mal arbeiten. Wir können nicht Larifari spielen. Und ich glaube, das war der Schlüsselfaktor, dass sie gesagt haben, jetzt müssen wir es zeigen, dass wir es besser können. Und wir wollen den Fans auch irgendwo, ich weiß nicht, ob sie sagen entschuldigen oder sagen so, sorry Fans, aber wir können es besser. Wir machen es, genau, Wiedergutmachung. Und das haben sie dann gemacht gegen Nürnberg. Und ich finde, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Dann letztes Wochenende.
Ja, du hast es jetzt schon vorweggegriffen. Lass uns da doch jetzt mal super die Brücke bauen, wie du es gerade schon angefangen hast. Also Sandhausen müssen wir noch mal ein bisschen analysieren. Genau das, was du gesagt hast. Eigentlich kein Offensivspiel so richtig. Also klar, waren wir irgendwie bemüht, aber Sandhausen, Alois Schwarz-Strategie mit 10 Verteidigern gut stehen und vorne Nadelstiche setzen, wenn überhaupt. Ja, und dann gab es einen auffälligen Spieler bei Sandhausen. Pascal Testroth, der hatte irgendwie in der ersten Halbzeit, ich glaube schon so zwei oder drei Möglichkeiten. Und dann dieses dumme Foul im Mittelfeld von Gondorf, der Flanke, Freistoß kommt rein, war in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und Testroth bedankt sich, sagt ein viertes Mal, lass es mir nicht nehmen und köpft ihn einfach rein. In dem Fall war es, glaube ich, Hoffmann, der irgendwie blöd mit dem Fuß zum Kopfball gegangen ist. Weiß auch nur er selber, was er da gemacht hat.
Ja.
Ja, Nasch jetzt 0-1. So, und dann zack, dann 1000 geil, unsere Strategie geht auf. So, jetzt machen wir erst recht hinten Zement dran. Und das war halt dann, ja, man kann sagen, ist eine ekelhafte Strategie oder ist eine Scheißstrategie oder extrem unattraktiv, aber sie ist erfolgreich in dem Fall. So, wenn du halt in Sandhausen bist, die, keine Ahnung, ähnliche Mittel haben wie wir, vielleicht sogar eher mehr, da komme ich gleich noch drauf zu, da habe ich was Spannendes gelesen. Ja, mein Gott, dann haben die einfach die Galligkeit hinten drin gehabt. Dann waren das einfach Leute, die gesagt haben, ich gewinne jetzt jeden Zweikampf und ihr macht hier gar nichts mehr. Und so krass eingeschüchtert, wie wir von dieser Strategie waren, das fand ich irgendwie, ja, das hat mir extrem zu denken gegeben. Also das fand ich dann schon echt schwach. Und dann diese, ja, die keine Körpersprache drin, nicht in den Zweikämpfen drin, Joy hat jeden Ball verloren. Also jetzt nur mal, um jetzt einen zu nennen, aber es war im Endeffekt keiner gut. Ja, und dann kriegst du dann auch irgendwie so ein blödes Eigentor, Gondorf, das hat dann auch zu dem Tag gepasst, ja. Und dann bist du komplett bedient und sagst, danke für nix und fertig. Und dann kann ich es auch echt verstehen, um nochmal auf die Fanfragen von euch zu kommen, denn ganz oft haben wir jetzt auch die Message bekommen, dass wir diese Kritik auch mal wirklich eingehend thematisieren sollen. Und du hast ja auch schon gesagt, also dann zeige ich auch Verständnis für Pfiffe nach dem Spiel. Dann kann man auch schon mal deutlich seine Meinung kundtun.
Ja, sonst wacht die Mannschaft halt nicht auf. Sorry, aber sonst, wenn überleg mal, wir verlieren jetzt 2-0 gegen Sandhausen, alle klatschen, singen KSC, ole, ole, dann denkt die Mannschaft, ah ja, verloren, spielen wir halt nochmal, mein Gott, passiert. Sorry, aber
es ist halt ein schwieriges Zeichen. Also es sind ja, genau, die Mannschaft ist ja menschlich intakt und es sind ja korrekte Jungs und die checken das ja auch.
Aber es ist halt eine natürliche.
Wenn wir nicht so eine menschlich intakte Mannschaft hätten, dann wären sie jetzt auch nicht so zurückgekommen.
Es ist eine menschliche Reaktion, wenn du mit hohen Erwartungen ins Spiel gegen Sandhausen gehst und auch eine gute Mannschaft gegen Bremen gesehen hast und du sagst, Nachholspiel, jetzt kann man nochmal richtig gegen den Konkurrenten da unten einen Puffer aufbauen, drei Punkte aufbauen oder mitnehmen und Sandhausen ein bisschen von uns fernhalten und dann halt so eine Performance. Und also, sorry, das war halt nicht zweitligatauglich. Das war nicht zweitligatauglich, finde ich. Und da war es halt wichtig, dass wir dann
an dem Abend,
an dem Abend. Also ich sage jetzt nicht von Bremen so, sondern ich sage jetzt nur Sandhausen. Und da war es halt auch noch wichtig, dass wir dann nochmal gesagt haben, oder dass die Mannschaft gesagt hat, alles klar, können wir besser, müssen wir besser. Wir reden, wir sagen, was Sache ist. Und dann gehen wir Vollgas gegen Nürnberg. Und das haben sie dann getan. Und auch so, aber weiteres, also ich meine, klar, man bruttelt, man ist sauer, man hat keinen Bock mehr auf so Inkonstanz. Verstehe ich.
Aber du hättest uns mal hören müssen, wenn wir im Stadion gewesen wären. Uns hätte die Krawatte geplatzt.
Aber jetzt komplett alles auf das Trainerteam zu laden, das finde ich nicht gerecht. Und ist auch irgendwie ohne Logik, weil am Ende des Tages stehen da 11 Leute auf dem Platz und die müssen Leistung bringen. Und die wissen, dass sie Leistung bringen können. Da kannst du halt als Trainer jetzt auch nicht so viel machen von draußen. Und zudem kommt es halt natürlich auch so, wenn du eine Mannschaft hast, die ein bisschen Anti-Fußball spielt oder die dafür bekannt ist, durch den Trainer halt ein bisschen defensiv eher anzugehen. Und ich meine, wir haben fast 70% Ball gehabt, das ganze Spiel über, das ist auch nicht leicht. Und wir wissen alle, dass wenn wir den Ball zu viel haben, wird es schwierig. Aber trotzdem, da musst du halt mehr aus deinen Chancen machen und du musst irgendwie ein bisschen mehr reintun. Sei es drum, wir haben danach gegen Nürnberg zu Hause gewonnen und die Mannschaft hat gezeigt, wozu sie imstande ist. Und ich glaube, das war nochmal wichtig und gibt uns alle nochmal ein bisschen Hoffnung, dass wir hoffentlich weiter im Mittelfeld bleiben. Und für Goller hat es mich sowieso gefreut. Hat ein Tor erzielt gegen Nürnberg zu Hause.
Mega.
Da war ich richtig glücklich danach.
Eins wollte ich noch sagen, um Sandhausen abzuschließen. Ich habe noch einen extrem spannenden Artikel gelesen. Das war ein Interview in der BNN, glaube ich, mit Olli Kreuzer, der dann auch so ein bisschen über die sportliche Situation ausgefragt wurde, auch über die finanzielle Seite. Und ich glaube, er hat was gesagt, was vielleicht zur derzeitigen finanziellen Situation, zur Einordnung, glaube ich, also für mich zumindest sehr interessant war oder sehr spannend war. Denn er hat gemeint, zwei oder drei, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber wohl zwei oder drei von diesen, ich glaube, 6 oder 8 Neuzugängen, die Sandhausen hat, weiß ich nicht genau. Also so Bolzköpfe, ja, das sind ja keine Messis, sondern das sind halt so, ja, Abwehrspieler, meistens tätowiert und meistens gut gebaut, die einfach genau diese Tugenden von Sandhausen verkörpern, eklig sein und dem Gegner wehtun und erstmal die Null halten. Und er hat in diesem Interview gesagt, dass er, glaube ich, 2 oder 3 von diesen Spielern, die Sandhausen geholt hat, auch in der Geschäftsstelle hat drin sitzen haben, in seinem Büro, mit denen verhandelt hat. Und jedes Mal ist am Geld gescheitert.
Ja, das sagt einiges
aus. Und das ist halt schon irgendwie krass, ja. Also, dass der KSC finanziell schon gegen Sandhausen das Nachsehen hat, das fand ich schon bedenklich. Also, auf der einen Seite, okay, auch smart natürlich. Ich will jetzt nicht Michael Becker abstreiten, dass er smart wirtschaftet, sondern das ist ja absolut nachhaltig und das hat ein Konzept beim KSC, das gab es ja auch nicht immer, ein Finanzkonzept, an das man sich auch hält, weil anders kannst du einen Verein ja auch nicht gescheit führen und dass man sinnvoll wirtschaftet, aber so wie ich das rausgelesen habe, ich bin ja auch nicht so mega drin beim SV Sandhausen, hat er der Präsident wohl einfach nochmal die Schatulle aufgemacht und hat gesagt, okay, dann nehme ich halt 2 Millionen von meinem Privatvermögen, zack, bam, weil ich will meinen Ollendorf-Verein in der zweiten Liga sehen. Und das hat mich schon irgendwie ja, stutzig gemacht, sagen wir es mal so. Also das ist schon krass, dass Sandhausen wohl auch so einen ähnlichen Dietmar Hopp da in der Hinterhand hat, der sagt, gut, ich will nicht, dass wir absteigen, 2 Millionen, hier kauft Spieler ein.
Ja.
Das ist schon krass, oder?
Das stimmt. Ich meine, wir hatten doch schon mal vor einer Weile.
Also nur mal so zum Background.
Wir hatten ja schon mal vor einer Weile diese Tabelle mit Fernsehgeldern gesehen oder mit irgendwie Geldverteilung. Mhm. Und auch da war ja Sandhausen über uns. Und das war sehr lustig
halt. Ja klar, weil die schon länger in der zweiten Liga sind.
Und
ne?
Wenn man halt mal die Stadt und
ich glaube, über 1 Million mehr Fernsehgelder, genau, was ja in der zweiten Liga
ist, ganz viel ist Geld halt verrückt. Ist. Vergleich doch mal Karlsruhe mit Sandhausen. Also erstmal als Stadt, als Verein, oder mit Nummern von oder mit Anzahl der
Standing,
Fans,
Marke,
genau, Marke,
Strahlkraft.
All das ist der KSC weitaus über Sandhausen. Aber am Ende des Tages haben wir halt ein paar Jahre dritte Liga gespielt und Sandhausen nicht. Die waren in der zweiten Liga weiterhin. Und
in einem Punkt hinken wir denen hinterher, richtig. Und das ist Kohle. Ja. So, und dann
genau.
Bist halt mal wieder ganz schnell auf dem Boden tauchen. Also ich fand es extrem spannend, das zu lesen. Das war mir so nicht bewusst. Vielleicht für den ein oder anderen Hörer auch neu. Deswegen fand ich es wichtig, hier mal noch mal kurz drüber zu sprechen. Aber Boris, jetzt habe ich dich schon 2-mal unterbrochen, denn du wolltest 2-mal schon auf die Partie kommen gegen den ersten FC Nürnberg.
Ja.
Und ganz ehrlich, Boris, was hättest du mir gesagt, wenn ich dir vorm Spiel gesagt hätte, die hauen mir 4-1 weg?
Ich hätte den Vogel gezeigt, Digga. Also ich habe, ich war ja sowieso die ganze Woche angepisst und habe dann die Aufstellung gesehen und habe dann gedacht, ey, ich weiß nicht, das ist, und dann sind wir wieder der typische Aufbaugegner und Nürnberg hat doch 5-0 verloren gegen Ingolstadt und das auch noch daheim und die kommen jetzt hin. Und
genau das war das, was sich am meisten stutzig gemacht hat.
Und dann kommen die in Wildpark.
Wenn die gegen Nürnberg gewonnen hätten oder unentschieden, hätte ich gesagt, ja, okay, haben wir eine Chance. Ja. Aber nicht, wenn die 5-0 davor abrasiert worden wären. Und kommen mit einem richtig dicken Hals und der Aufbaugegner KSC.
Ja, Aufbaugegner KSC, ja, da haben wir auch überall so Plakate. KSC tut gut, ja. Wir sind nicht nur Charity, sondern wir geben auch dem Gegner ein bisschen Gutes, so nach dem Motto. Ei, und dann haben wir die weggebolzt. Und mich hat es für Goller gefreut, dass er getroffen hat. Mich hat es für Hofi gefreut, für seinen Doppelpack, ja. Auch er hatte so ein kleines Formtief und das hat er überwunden. Und,
Kicker-Elf des Spieltags gewesen.
Ja, eben. Auf jeden Fall.
Philipp Hofmann und Pippo Heise.
Auch Heise ist so ein Kandidat, der entweder brutal gut ist oder einfach nur nicht gut spielt, wenn ich es diplomatisch sagen darf. Auch da
sind
so Leistungsschwankungen.
Sind wir wieder beim Thema Konstanz.
Ja, genau. Aber trotzdem, ich fand, gegen Nürnberg hat er sehr gut gespielt. Gegen seinen Ex-Club Schleuse. Ich glaube, der kam auch später rein. Hat da noch mal ein bisschen für Wirbel gesorgt.
Genau, in der 83.
Die letzten paar Minuten hat den Elfer rausgeholt, dann zum 4-1 von Wanicek. Und dann war das Ding auch
durch. Lass mal chronologisch durchgehen,
mach mal,
oder?
Mach mal, durch das Spiel. Ja, ja. Los geht's, mach mal du chronologisch hier.
Also, fangen wir erstmal an. Es gab eine Änderung in der Startaufstellung. Da waren wir uns beide sicher, dass die fruchtet. Und zwar Tim Breithaupt ist wieder ins defensive Mittelfeld gerückt. Ja. Fand ich
stark,
richtig wichtig. Gut. Habe ich auch überhaupt gar nicht verstanden, warum er den rausgelassen hat. Also, Tim Breithaupt, absolut einer unserer MVPs aktuell.
Ich glaube, er war ja auch fit gegen Sandhausen.
Nicht
ich weiß nicht,
wie oder?
Ja, eben. Er war ja fit.
Ja, ja, der saß auf der Bank. Also, ich habe keine Info, dass irgendwas gewesen wäre.
Ja.
Lirum Larum. Auf jeden Fall hat er ihn wieder gebracht, Eiche. Gold wert. Er hat es ihm gedankt mit einer sehr stabilen Defensivleistung. Beim Kicker zwar eine Note 3,5, aber mir gefällt Tim Breithaupt irgendwie eigentlich immer, wenn er spielt.
Ja.
Ist eigentlich nicht dafür bekannt, 3,5? Dass er auf den Ball verliert oder irgendwelche groben Schnitzer macht.
Ja, sind die auf der Tastatur ausgerutscht beim Kicker oder was? Keine Ahnung.
Falsche Zahl.
Naja.
Aber grober Schnitzer, das war die Überleitung. Das war nämlich die Überleitung zum Gegentreffer, 0-1. Da hat sich halt unser Gersi mal wieder von der großen Schattenseite gezeigt, denn das sah halt wirklich, wirklich dumm aus bei dem Gegentor. Und wenn du halt in der Situation nach diesem Spiel gegen Sandhausen dann wirklich in der 29. Minute einen Freistoß aus 36 Metern direkt reinkriegst, also ich drehe es mal andersrum.
Warte mal, ich habe da
eine Was für eine riesen Charakterleistung war es, dann zu sagen und jetzt erst genau. Recht.
Aber
das ist doch das
Krasse, oder? Was ich noch hinzufügen möchte, und das habe ich auf Instagram gesehen bei Dirk Olleshausen, der hat nämlich so eine Q&A-Session gehabt und da hat ihn einer gefragt, was er zu dem Schlitzohrtor und der Position von Marius Gersbeck denkt. Und er ist ja Torwarttrainer und war lange bei uns Torwart und er hat gesagt, Position voll normal, hat eigentlich nichts dagegen. Einfach
weil er auf eine Flanke spekuliert.
Weil er drauf spekuliert und das ist halt einfach dumm gelaufen. Und da haben alle auf die Flanke spekuliert. Also nicht nur der Torwart, sondern natürlich haben sich da alle im Strafraum gesammelt. Es war ja nicht so, dass sie da irgendwie sich da anders verteilen und einfach ein Schlitzohrtor und da kannst du halt nicht viel machen. Das ist einfach unglücklich. Und als das Tor gefallen ist, dachte ich gleich, ey, typisch KSC. Weil wir waren im Spiel und wir hatten unsere Chancen und plötzlich kommt dann so einer und ich habe da nur mit dem Kopf geschüttelt und dann hat die Mannschaft wieder gezeigt, wie du schon gerade angesprochen hast, jetzt erst recht und hat nochmal Charakter gezeigt und Moral bewiesen und das haben wir oft gemacht in der Saison und auch letztes Jahr, dass wir auch nach einem Rückstand nochmal zurückkommen können und da war es halt dann der richtige Zeitpunkt.
Ja, das ist wirklich herausragend.
Mit den Fans, so jetzt Vollgas.
Also bei aller Inkonstanz, die wir an den Tag legen, bestes Beispiel war jetzt ja Sandhausen und dann dieser Auftritt gegen Nürnberg. Also was man dieser Mannschaft auf jeden Fall nie abschreiben kann, ist, dass sie nach Rückschlägen nicht zurückkommen würde. Also das finde ich, ist mir vergangene Saison schon aufgefallen und das ist mir jetzt sogar noch mehr aufgefallen.
Gegen Bremen
also
ja
gefühlt
auch.
Ist ein Rückstand für uns immer der Wachrüttler. Ja. Bremen auch. Auch zurückgelegen, ausgeglichen und dann gut, Qualitätsunterschied am Ende meiner Meinung nach. Aber das zeigt doch einfach, dass diese Mannschaft menschlich sowas von intakt ist und dass da einfach auch richtig starke Typen drin sind.
Das stimmt.
Die sich wahrscheinlich einfach manchmal, ja, vielleicht stehen sie sich manchmal einfach ein bisschen selber im Weg. Also wir haben jetzt natürlich schon oft genug hier individuelle Fehler angesprochen bei unnötigen Gegentoren und total dämlich. Aber wie krass ist es denn bitte, dass sie dann sagen, okay, komm, und jetzt ballern wir aber einen nach dem anderen aufs Tor. Und dann natürlich prompt 39. Minute. Ich meine, es war ein bisschen so ein Ping-Pong-Effekt, aber dann brauchst du halt auch mal das Glück des Tüchtigen. Hoffmann steht goldrichtig, Linksschutz, zack, 1-1. So, und jetzt ist das Spiel offen. Ich glaube, Wanicek hat dann in der ersten Halbzeit nochmal an die Latte geköpft. Ja. Da kann es dann auch schon gleich das 2-1 fallen. Aber was sie dann abgezogen haben, das war ja bärenstark.
Ja, vor allem das zweite Tor von Hoffmann.
Also ich hab dann eigentlich fast einen Sturmlauf gesehen.
Ja, das zweite Tor von Hoffmann, wie gesagt, wie er den da reingezimmert hat, so aus dem Nix irgendwie, da hat keiner mit wirklich gerechnet. Das war.
Das Netz, ich hab ja schon das Netz
ist durch. Ja, das Netz ist komplett durch. darf der Zeugwart gleich nochmal, oder der Platzwart gleich nochmal das Netz austauschen, gefühlt, aber.
Also zuerst noch das 2-1, zuerst
war das
2-1 gefallen von
das
Benny Goller, fand ich.
Genau.
Das war vorher, in der 55. Richtig geil. Ich habe mich so gefreut für den Jungen, dass der Netz, und er hat es auch richtig geil gemacht. Vorlage Hoffmann war so ein halbhoher Ball. Und Goller antizipiert und enteilt. Ich glaube, Enrico Valentini war es. Ehemaliger Karlsruher. Liebe Grüße. Gut, dass er da ein bisschen gepennt hat. Weil der Goller war einfach einen Schritt gedankenschneller und chippt den Ball einfach rein, weil er vor ihnen am Ball ist und Martin ja keine Chance hat der Distanz. Aber richtig abgezockt, dass dieser Goller, was der auch gerannt ist auf dieser rechten Seite.
Wahnsinn.
Der war brandgefährlich. Ja. Und das ist so ein abgezockter, geiler Junge. Der lässt sich einfach von nix und niemand einschüchtern. Der beackert die rechte Bahn, der sprintet rauf und runter, der hat einen feinen Fuß und das ist ein richtiges Schlitzohr. Und das finde ich total geil, weil das ist so gefühlt diese, keine Ahnung, das ist so ein bisschen so KSC-DNA. So dieses Schlitzohr sein, so dieses rauf und runter und ich lasse mich nicht beackern und ich renne so lange, bis ich umfall. Ob ich dann mehr Qualität habe als der Gegner oder nicht, das sieht man dann hinterher. Aber ich finde, der Junge, der kann extrem gut kicken. Also das ist richtig.
Das frühe Anlaufen von ihm, dieses hohe Pressen von der gesamten Mannschaft und auch das, wie weil Goller weiß irgendwie, wo er zu sein hat, wenn er hoch anlaufen muss, wenn er pressen muss.
Der hat sich antizipiert richtig gut.
Und der weiß einfach, wo er sein muss und der weiß, wo er den Fuß hinhalten muss. Und Und genau, das Tor hat mich mega gefreut, auch für ihn wahrscheinlich persönlich, wo er sagt, ja, ich bin wieder zurück. Und 2:1 Siegtreffer, Führungstreffer. Und dann ging alles weiter und der Stein kam ins Rollen. Und so langsam haben wir dann versucht, das Nächste zu machen. Und aus dem Nix, Hofmann, gerade angesprochen, zimmert das Ding da irgendwie rein. Und ja. Also, keine Ahnung, ich habe nie damit gerechnet, dass er den da aus dem Winkel vor allem so reinzimmert. Und der Ball war so stark
geschossen.
Der
war ja noch relativ nah, genau. relativ weit weg vom Tor. Dann nimmt er den Ball an von Heise, macht eine Drehung
und einfach rein.
Einfach mal drauf.
Ja, ohne Rücksicht auf Verluste.
Und Martina sieht da nicht so gut aus, ja,
da
weil kurzes Eck. Aber der muss ja mit 130 km/h eingeschlagen mindestens. Haben.
Also der ist da so reingeschlagen. Also du hast ja die Wiederholung gesehen, wo er dann versucht, den Arm so hoch zu heben. Und da war der Ball aber schon drin. Also das war so schnell, Reflexe zu haben. Du, der kann dann aber auch gegen den Pfosten semmeln, so, weißt du, aber
ja, no risk, no fun. Aber ich fand's geil. Da hat er da auch einfach den Selbstvertrauen gehabt und hat gesagt, komm, scheiß drauf, ich zimmer jetzt drauf. Scheißegal, und hat genau gepasst. Was ich gerade fragen wollte, kennst du noch das alte, Gott, welches war das? Es gab mal ein FIFA, das hatte einen brennenden Ball. Da hat der Ball gebrannt. War das 97 oder 99? Ich weiß gar nicht, oder 96? Irgendein altes FIFA. Also ältere Hörerinnen und Hörer, die unter uns, die werden.
Ich kenne das noch von FIFA Street.
Die werden wissen, was ich sage. Kann sein, dass es auch gab. Das habe ich nie gespielt. Das habe ich nie gezockt. Ja. Ja. Aber es gab ein altes FIFA. Ich weiß es nicht. Nagel mich bitte fest. Schreibt uns eine Nachricht, wenn ihr es wisst. Oder ich schaue es dann nachher nach. Ich erinnere mich als kleiner Junge dran, bei meinem Cousin immer gezockt. Und da hat der Ball gebrannt. Und genau so ein Ball hat es beim Hoffi auch. Da habe ich gedacht, da brennt gleich das Netz ab. Die ganze Bude fackelt zusammen. Ja,
Wahnsinn. Und dann am Ende.
Extrem, da hast du aber auch irgendwie gemerkt, das war so ein richtiger Frust, so ein richtiger Frustschuss. Hat alles reingehauen in die Kugel.
Und dann war es halt dann war ich echt gespannt, weil wenn Nürnberg nochmal das 3-2 macht, dann wird es nochmal brisant. Und umso wichtiger war es, dass wir am Ende dann nochmal kurz vor Schluss einfach den Deckel drauf gemacht haben. 4-1, Elfmeter, Vanicek, eiskalt und Schluss aus.
Ganz humorlos.
Rein das Ding, 4-1, 3 Punkte.
Es sah ja auch eher so aus, als ob er Hoffi den Ball geben wollte. Als ob er gesagt hat, komm, mach deinen Hattrick. Oder ihn gefragt hat, zumindest.
Ja, ja. Aber
und dann hat er gesagt, schieß du.
Mach du dein Ding und fertig. Gehen wir alle glücklich nach Hause.
Und das Ding war ja auch wieder Weltklasse geschossen, absolut, in den Winkel gezimmert.
Rein mit und fertig.
Also, um es mal vorwegzunehmen, DFB-Pokal nächste Runde, HSV, sprechen wir auch noch gleich drauf, geben auch noch einen kleinen Ausblick. Wenn es da zum Elfmeterschießen kommen sollte, Vanicek erster Schütze. Also unfassbar, was der für eine Klebe hat und so präzise.
Auf jeden Fall.
Echt stark.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, er hat noch keinen verschossen bei uns oder hat einen verschossen, ich weiß gerade nicht. Aber dieses Jahr hatten wir sowieso nicht so viele. Ich kann
mich zumindest nicht dran erinnern.
Dieses Jahr hatten wir nicht viele Elfmeter. Ich glaube, das war gerade mal der dritte. Oder der zweite sogar, ich weiß es echt nicht.
Ja, weil Bibi Steinhaus
pfeift ja, nicht mehr. Ja, die so ist nicht mehr am Start, leider.
Die hat uns immer doch im Elfmeter gegeben.
Genau. Aber nee, hat mich gefreut für alle, für die Mannschaft, für die Torschützen. Auch für Eiche. Ich glaube, der hat auch nochmal Druck verspürt von den Fans vor allem, weil er denkt, ja, scheiße.
Hast du sein Torjubel gesehen? War es beim 2-1 oder beim...
Ja, einmal hat er richtig gejubelt.
Da hat er gejubelt wie ein Spieler. Ja.
Da kam es aus ihm raus.
Hat mich aber auch
gefreut. Was mich auch sehr amüsiert hat, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die PK nach dem Spiel. Das war sehr amüsant. Das war so Trainer gegen Presse.
Aber schieß los.
Trainer gegen Presse, dass da so, ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, aber es waren halt so gewisse Fragen, die gestellt wurden. Und da auch an den, auch an Robert Klaus, wie hieß der nochmal? Ja, Klaus. Und dann siehst du, wie Eiche selber lachen muss bei gewissen Fragen, wo er sich denkt, Alter, was für Fragen fallen da überhaupt? Und ich glaube, danach hat es auch irgendwie gehießen von der Bild-Zeitung so nicht an den Trainer von Nürnberg, weil er sich da irgendwie versucht hat, zu rechtfertigen. Und er aber gesagt hat, na, eigentlich war das nicht so ein schlechtes Spiel, sondern wir haben einfach unsere Chancen nicht genutzt und so weiter. Es war eine sehr lange PK für nach dem Spiel, sage ich mal, 20, 21 Minuten.
Wer
es noch nicht gesehen hat.
Man hat irgendwie gemerkt, hat sich ein bisschen was auch aufgestaut.
Ja, bei ihm, aber ne? Auch bei Eiche irgendwie. Das hat sich irgendwie so ein bisschen übertragen. Ja,
genau. Ich meine
beide bei Eiche waren ein bisschen geladen. ich habe gedacht, dem Platz noch die Krawatte. Aber wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch ruhig noch mal an. Die war ziemlich interessant, die PK. Sehr amüsant, vor allem für uns, weil wir gewonnen haben. Von dem her kann man sich das mit einem Schmunzeln sich anschauen. Aber trotzdem sehr interessant.
Ich finde es schon auch immer witzig, wenn Journalisten irgendwie eine andere Meinung haben als Eiche und er schafft es aber immer, also er ist ja immer höflich, immer sehr zuvorkommend, also er ist ja immer top, sehr unterhaltsam und er schafft es irgendwie immer, das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er es absichtlich macht oder nicht, das ins Ulkige zu ziehen. Also ich kann mich an eine Frage erinnern, ich glaube, da wurde er gefragt, warum die zweite Halbzeit so viel besser war als die erste.
Genau.
Und hat er gesagt, er kann sich jetzt nicht erklären, wenn man das sieht, wer sich da erklären könnte oder wer da auf die Idee kommen könnte, die erste Halbzeit wäre schlechter gewesen als die erste. Also total eloquent, die Leute einfach abmoderiert.
Und dann kam danach eine Frage,
dann
kam doch danach nochmal eine Frage, wo es drum ging, gegen Ende der Halbzeit wurde es doch besser und wichtiger Ausgleich. Und dann sagt er nochmal, jetzt kommen wir schon mal der Sache näher, jetzt genau. Geht's auch schon mal in die erste Halbzeit. Irgendwie so, also ich musste echt lachen. Wer sich's noch nicht angeschaut hat, ich kann es echt nur empfehlen.
Schon fast ein bisschen Comedy eigentlich. Schon geil.
Es war super. Ich freue mich immer auf PKs mit Eiche. Aber das war nochmal extrem lustig. Ich musste da echt lachen. Und schaut es euch an. Sehr gut. Und apropos PK. Heute gab es auch die PK zum Spiel bei Holstein Kiel, Niklas. Da schlagen wir gleich mal die nächste Brücke. Es geht zum Tabellennachbarn, zum 10. in den Norden, wo es aktuell sehr windig ist. Und wir wollen den Leuten da oben den Wind aus den Segeln nehmen, wenn es klappt, denn auch da geht es wieder um 3 Punkte.
Ja, also sobald es wieder zu einem Tabellennachbar geht, schrillen bei mir die Alarmglocken, Aufbaugegner etc. Diese Worte sind dann wieder bei mir sofort im Kopf. Ja, du, ich habe keine Ahnung, was ich von dem Spiel erwarten soll. Also Holstein Kiel ist sicherlich eine Mannschaft, die schon öfter überrascht hat, die jetzt aber am Anfang der Saison noch, glaube ich, extrem unter dem Weggang von Ole Werner gelitten haben, sich aber auch gefangen haben. Und die jetzt aber auch auf jeden Fall eine gestandene Zweitligatruppe ist. Ja, du, offener Schlagabtausch. Also ich habe eigentlich nur an Kiel gute Erinnerungen. Ich glaube, vergangenes Spiel haben wir das Auswärtsspiel safe gewonnen. Heimspiel weiß gerade nicht mehr auswendig, aber in Kiel haben wir gewonnen. Mhm. Du, ich glaube schon, dass da absolut was zu holen ist. Also vor allem mit dieser Leistung gegen Nürnberg. Also wenn die Jungs sagen, komm, wir machen das jetzt genauso wie gegen Nürnberg und gehen mit dem gleichen Elan rein und mit dem gleichen Matchplan und stellen sich da, fangen gar nicht an, erst sich hinten reinzustellen, sondern versuchen wirklich auch was mit der Kugel zu machen. Und Hoffi hat jetzt wieder Selbstvertrauen. Der hat sich wieder warm geballert. Also why not, ne? Also ich sehe gute Chancen, da einen Dreier mitzunehmen. Ich bin da jetzt auch einfach mal optimistisch. So eine kleine Serie wäre schon wichtig, weil es kommen ja noch extrem ekelhafte Spiele auf uns zu, wenn man jetzt mal so den Spielplan guckt, ohne dass ich jetzt weiter vorgreifen möchte. Aber ich meine, danach geht es gegen Schalke. Gut, es ist ein Topspiel, gegen die haben wir in der Hinrunde schon gewonnen. Das sind so Gegner, die weiter oben sind. Da habe ich eigentlich immer irgendwie ein gutes Gefühl. Aber danach kommt dann ja noch St. Pauli in der Liga und dann wieder Heimspiel Regensburg, wo dann so der erste Gegner ist, wo ich sage, okay, auf Augenhöhe, da ist was eigentlich unter Normalbedingungen was Zählbares zu holen.
Und zwischendrin noch HSV-Pokal, nicht
zwischendrin noch HSV-Pokal, genau, da kommen wir auch noch drüber zu sprechen, wenn wir noch ein bisschen Programm jetzt hier. Aber dann habe ich richtig Schiss, weil dann Erzgebirge Aue, Fortuna Düsseldorf, Paderborn, auch schwierig, dann HSV und dann Ingolstadt, Hannover und Dresden. Und da kriege ich, ey, da, wenn du jetzt mich sehen würdest, mein Rücken, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Weil da habe ich schon wieder ein richtig schlechtes Gefühl. Also eine kleine Serie wäre schon geil. Und ich finde, in Kiel kann man gewinnen. Das ist jetzt, ich will die nicht schlechter reden, als sie sind, um Gottes Willen. Das ist eine gestattende Truppe. Aber ich finde, da ist ein Sieg absolut machbar. Vor allem mit den Tugenden, ja, die wir jetzt gegen Nürnberg an den Tag gelegt haben. Die Jungs wissen, sie können es. Sie haben Selbstvertrauen getankt. Hoffi kommt mit der breiten Brust dahin. Der weiß aber, wo das Tor steht. Und ich glaube, dass wir da einfach mit einem ähnlichen Auftritt locker 3 Punkte holen können, wenn, wie gesagt, diese Tugenden wieder an den Tag gelegt werden, wie gegen Nürnberg. Und diese kleine Jetzt-erst-recht-Reaktion immer noch weiter anhält, dann glaube ich schon, dass wir da einfach ein offenes Spiel erleben werden, bei dem wir safe als Sieger vom Platz gehen können. Davon bin ich absolut überzeugt.
Ja, also ein paar Side-Facts zu dem Spiel nochmal. Also du hast gerade mal angesprochen, im Hinspiel ging es 2-2 aus und in der letzten Saison haben wir beide Spiele mit 3-2 gewonnen, sowohl auswärts als auch zu Hause. Sogar. Jetzt ist aber so, Kiel hat die letzten 5 Spiele nicht verloren. 3 Siege und 2 Unentschieden sehe ich hier. Mhm. Und zu Hause zuletzt gegen Düsseldorf gewonnen und 3-3 gegen St. Pauli Ende Januar. Und St. Pauli, wie wir wissen, die spielen sehr guten Fußball, haben sich 3 gefangen, aber haben auch 3 geschossen. Ja. Genau, und zuletzt Aue besiegt mit 3-2 am letzten Wochenende. Also es sind, wie gesagt, 2 Mannschaften, die wissen, wie man Fußball spielt. Und Aichner hat es in der PK gesagt, wenn beide Mannschaften 100% an den Tag legen und mit dem vollen Potenzial Fußball spielen, ist es ein 50-50-Ding und die Zuschauer können sich auf ein geiles Spiel freuen. Und gegen Holstein-Kiel war es immer sehr interessant. Auch unsere letzten 5 Spiele, wie gesagt, sind viele Tore gefallen. 2-2, 3-2, 3-2, 2-0, 2-1. Einige Tore sind da gefallen und ich bin mir auch sicher, dass jetzt am Wochenende, am Samstag in Kiel, einige Tore fallen werden. Aber wie du schon gesagt hast, wenn wir mit dieser Jetzt-erst-recht-Mentalität reingehen und uns jetzt anfangen, die Punkte zu sammeln und gegen den Tabellennachbarn ein gutes Spiel absolvieren, dann glaube ich auch, dass wir da als Sieger vom Platz gehen können. Und wird interessant sein. Wir haben 4-1 gewonnen, Kiel hat 3-2 gewonnen. Beide Mannschaften mit der sogenannten breiten Brust. Mal gucken, welche breiter ist. Und hoffentlich kommen wir dann mit Rückenwind mit nach oben. Dass sie gesagt haben, dass es sehr windig wird, ist klar. Es ist immer schwierig, im Wind zu spielen. Der Ball, der fliegt da in alle Richtungen. Und es ist ja aktuell, glaube ich, in Deutschland stürmisch. Und bin echt gespannt, inwiefern das einen Einfluss aufs Spiel hat. Aber ja, ich bin guter Dinge, dass wir da besser auftreten. Auf jeden Fall besser als gegen Sandhausen. Und mit dem Rückenwind nach dem Nürnberg-Spiel da uns die Punkte holen in Kiel.
Und wir zumindest mal nicht mit leeren Händen nach Hause fahren. Denn die Busfahrt ist ja lang. Und DJ Gersbeck
hat, die fliegen sogar.
Die fliegen sogar? Ja, okay, das kann gut auch sein. Ja, ist auch verständlich bei der Strecke. Ja, also warten wir es einfach mal ab. Ich kann es am Samstag leider nicht schauen. Ich bin dann hier unterwegs, aber ich habe es natürlich daheim auf meinem Receiver schon programmiert. Werde mir das also dann im Real Life anschauen. Habe natürlich hier den Kicker dabei und habe hier die Live-App immer auf. Wenn es jetzt ein Heimspiel wäre, hätte ich natürlich Fanradio gehört, aber so geht das natürlich dann leider nicht. Ich glaube nicht, dass sie rapportieren werden aus Kiel. Ist auch eine ganz schön weite Strecke. Entschuldigung. Mhm. Aber ja, warten wir es mal ab. Also Eich hat es auf der PK angesprochen, es kann gut stürmisch werden. Dann wird sich einfach zeigen, inwieweit sich der Fußball spielen lässt. Die Sturmwarnungen ist hoch. Ich glaube, NRW hat Schulen geschlossen am heutigen Donnerstag. Ui. Oder war das gestern? Ich weiß nicht genau. Ja, also es geht auf jeden Fall richtig was ab. Also das ist eine ernste Situation. Warten wir es mal ab, wie es am Samstag sein wird, ob Fußballspielen möglich ist. Und wenn es möglich ist und beide Mannschaften mit extrem viel Rückenwind auflaufen, dann können wir da auf jeden Fall ein geiles Match erwarten. Und ich denke schon, dass wir was Zählbares mitnehmen. Wollen wir uns noch festlegen auf den Tipp?
Ja, hau raus. Schon.
Ich sag 2-1 KSC.
Ja.
Torschützen, Hofmann und ich sag Gondorf.
Nochmal Gondorf. Ui. Aber diesmal ins richtige Tor.
Mensch, nochmal Gondorf, aber diesmal ins Richtige.
Ja, unterschreibe ich. Ich sag auch 2-1. Torschützen, Doppelpack Hoffmann. Der fliegt. Er Hoffmann am Start. Ich glaube, der macht einen Kopfball. Ja,
Doppelpack. Safe.
Doppelpack. Nicht schlecht. 2-1. Nehmen wir mit. Und ich glaube, dann haben wir die 3 Punkte im Sack. Und ich bin mir sicher, dass die Mannschaft gut eingestellt sein wird. Dass wir einen ziemlich starken Gegner auf deiner Seite haben, wissen wir, haben wir gerade noch mal besprochen. Und ja, um das Ganze abzurunden, 2-1 KSC, Doppelpack Hofmann. Und jetzt, Niklas, sprich mal noch ein bisschen über dieses, ja, Pokallos. Unattraktiv oder attraktiv?
Ja, doch, attraktiv auf jeden Fall. Wir haben uns ja schon genug ausgekotzt über die Berichterstattung aus Hamburg, die den KSC als glücklos betrachtet hat. Also als reines Glückslos. Ja, viel schwierig. Werden sie dann am Ende sehen, was sie davon haben, von dieser Einschätzung. Dass der HSV gerade extrem sportlich erfolgreich ist, lässt sich nicht abschreiben. Die sind aktuell Dritter. Haben jetzt auch das vergangene Spiel sehr deutlich gewonnen. Ich glaube 5-0 oder 4-0, ich habe es gerade nicht im Kopf. Hattrick von Robert Glatzel, auf den muss man aufpassen. Der hat sich warm geschossen in dieser Liga auf jeden Fall. Aber wer dann am 2. März um 18.30 Uhr im DFB-Pokal-Viertelfinale die Oberhand haben wird, ja, mein Gott, das ist der Pokal, da kann doch jeder gegen jeden gewinnen. Das ist doch das Geile an dem Ding.
Das kostet, und, Niklas.
Warum sollen wir die nicht ärgern, wenn wir wieder, warum sollen wir die nicht ärgern können, wenn wir Bock haben und wenn wir heiß sind, vor allem in Hamburg auch noch. Und wenn am 2. März wieder auch noch ein paar Fans da sind, ist doch geil, denen in die Suppe zu spucken. Also, das wird brisant, da habe ich richtig Bock drauf, freue mich jetzt schon. Ich wage mich eigentlich gar nicht, irgendeine Prognose zu treffen. Ich fände es geil, wenn wir das Elfmeterschießen schaffen und dann weiterkommen. Das würde ich uns schon zutrauen. Da muss man aber halt wirklich richtig, richtig motiviert sein und richtig gut verteidigen. Da muss viel stimmen. Aber mein Gott, wir haben doch auch schon Leverkusen gewonnen. Da hast du auch gesagt, jeder von uns hat gesagt, keine Chance. So, jetzt spielen wir beim HSV. Ich meine, klar, natürlich sind die gut. Die haben eine hohe Qualität, aber Leverkusen auch. Und wer weiß, vielleicht haben wir auch wieder ein bisschen Glück, dass wir Leverkusen hatten, dass Ventile wieder am Boden steht und angeschossen wird aufs leere Tor. Who knows?
Ja.
Also ich freue mich drauf. Ich finde es geil. Ich bin einfach extrem, extrem euphoriert. Ich habe Bock. Ich will es sehen. Und ich glaube, dass es einfach was drin ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also zuerst für mich ein unattraktives Los. Warum unattraktiv? Ich mag den HSV einfach nicht, wenn ich es diplomatisch sagen darf. Ich finde die einfach scheiße. Ich mag die einfach nicht. Ich finde auch, die haben da irgendwie nichts zu suchen im Pokal. Ich hasse die einfach. Ich mag den HSV null. So, und dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat, das wissen wir. Zack, 15 Euro ins Phrasenschwein. Heute teilen wir aus. Und es wäre doch, es wär doch typisch HSV, wenn die gegen uns verlieren, weil sie ja hier so hochmütig und sagen glückslos und ja, die ballern wir weg und dann verlieren sie gegen uns. Also das wäre so typisch.
Wünschenswert wäre es.
Denen ist alles Negative wünschenswert, ja. Sportlich natürlich. Und ja, wie gesagt, ich brenne drauf.
Und überleg dir mal, wie geil wäre doch bitte ein badisches Finale.
Ja, also,
wenn wir gegen Freiburg im Pokal
spielen. Taugen, ja, würde mir auch taugen.
Hat ein bisschen Träume, darf man schon, oder?
Wenn wir im Pokal-Viertelfinale sind, darf man immer träumen. Und wir haben es gezeigt, wir können gegen die Großen mithalten. Ja, wir haben Leverkusen rausgehauen. Auch Schalke konnten wir besiegen, auswärts. HSV haben wir zu Hause 1-1 gespielt. Den haben wir das Leben sehr schwer gemacht. Hätten sogar auch gewinnen können, ja. Aber sei es drum.
Ja,
im Pokal.
Da war alles drin.
Wie gesagt, wer auch immer nach Hamburg reisen wird, es ist ja fast eine Woche in Hamburg, weil wir spielen ja danach nochmal gegen St. Pauli. Aber wer beim Pokalspiel dabei ist, macht so viel Stimmung, wie es nur geht. Denn es wird wichtig sein. Und da werden wir wirklich alles brauchen. Matchglück, wir brauchen die richtige Einstellung auf dem Platz und auf den Tribünen. Also wirklich, wer da hingeht, ranklotzen und supporten
Fall.
Und nicht pfeifen. Ne? Ich wäre gern dabei, lässt sich leider nicht einrichten, aber da brauchen wir wirklich alles und jeden Einzelnen auf dem Platz, auf der Tribüne und dann hauen wir die weg, weil ich mag die nicht und ich will einfach als Sieger vom Platz gehen dort. So, fertig.
Also bitte einmal dem Boris einen großen Wunsch erfüllen und das Spiel einfach gewinnen.
Ja.
Geil, Boris. Ich hätte aber noch eine Frage. Haben wir denn schon alle Themen hinreichend thematisiert, die uns unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geschickt haben? Nochmal vielen Dank natürlich an der Stelle, dass ihr euch da wirklich zahlreich mit eingebracht habt. Und Boris, sag.
Eine habe ich noch, weil du ja in Ägypten bist. Wann kommt Mo Salah?
Vertragsgespräche laufen.
Will Misha wissen, hat er nämlich gefragt. Ansonsten, ja, wir haben einige Sachen schon durchdiskutiert, durchgesprochen. Ja, KSC-Analyse gegen Nürnberg, HSV haben wir auch angesprochen gerade. Gondorf, seine Schwankungen haben wir angesprochen. Benny Golla haben wir auch angesprochen. Ich scroll gerade durch. Ah ja, eine Frage noch. Was glaubst du denn mit Philipp Hofmann? Bleibt er? Geht er? Wir kommen jetzt in eine heiße Phase.
Ja, es wird echt eine heiße Phase. Also, ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass die Chancen, dass er bleibt, gar nicht so schlecht stehen. Also, es muss ja auch erstmal dann ein Bundesliga-Verein ein Angebot machen, von dem alle Seiten profitieren oder alle Seiten sagen, passt. Also, der Bundesligist muss ja weiterhin Interesse haben. Das Grundvoraussetzung ist ja, dass er wieder trifft wie am Fließband. Gut, dass er jetzt damit wieder angefangen hat. Er hat ja auch so ein kleines, ich will nicht sagen Formtief, aber eine kleine Ladehemmung, kann man schon so sagen, in Spielen davor. Ich weiß nicht, also was ich ja extrem geil finde, ist, wie Eiche sich auch um ihn bemüht, ne? Also er hat ja auch mehrfach betont, wenn es jetzt in die heiße Phase geht, würde er ihn sich immer mal wieder auch zur Brust nehmen und er wird ihn, Zitat, kennenlernen. Also das finde ich schon ziemlich herausragend, dass Eiche da extrem selbstbewusst rangeht und sagt, pass auf, hör dir erstmal an, was ich dir hier bieten kann. Und wenn der so weitermacht, dann baut man dem in Karlsruhe auch noch eine Statue. Also ich weiß nicht. Klar, wenn jetzt halt ein Erstligist ankommt, so Kaliber Mainz, Augsburg oder so, ich meine, wenn er das machen will, ich würde es ihm nicht verübeln. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Es ist nur menschlich, wenn man die Möglichkeit hat, keine Ahnung, erste Liga zu spielen, wenn wir, du oder ich, die Möglichkeit hätten, uns derartig beruflich weiterzuentwickeln auf ein anderes Level, da wäre man ja echt blöd, wenn man es nicht machen würde. So gut einem das alte Team halt auch gefällt oder nicht. Ich bin aber irgendwie guter Dinge. Also ich glaube einfach, dass Eiche und Zlatan ihn derart überzeugen werden, dass er auch genau weiß, was er hier hat in Karlsruhe. Ist auch vor kurzem Papa geworden. Fühlen sich ja ziemlich wohl von dem, was ich so mitbekommen habe, er und seine Frau. Und es ist ja auch viel wert. Und wie gesagt, das Angebot muss ja erstmal kommen aus der ersten Liga. Wenn das dann da ist, dann wird der nochmal miteinander besprochen. Ich glaube, Olli Kreuzer hat ihm jetzt auch irgendwie eine Deadline gesetzt. Ich meine, irgendwas Richtung März gelesen zu haben, dass man dann einfach weiß, woran man ist, weil auch der KSC muss planen, das ist ja logisch. Ich hatte auch in einem Interview mal gelesen, dass natürlich auch Olli Kreuzer sich schon mit anderen Spielern beschäftigt. Das ist ja auch im Endeffekt einfach nur sein Job. Man muss ja abgesichert sein in alle Richtungen, weil wenn er dann plötzlich doch weg sein sollte aus heiterem Himmel, man weiß ja nicht, wann, wie, wo ein Angebot jetzt doch noch reintrudelt und du stehst ohne Ersatz da, dann ist ja blöd. Von daher, ja. Also, dass ich mir das wünsche, dass er bleibt, ist gar keine Frage. Schieß los.
Ja, während du gerade geredet hast, ich habe da eine sehr interessante Statistik für dich. Und zwar habe ich gerade bei Transfermarkt mir die Liste aller Top-Goalscorer vom KSC mir aufgemacht. Willst du da mal raten, auf welchem Platz Philipp Hofmann gerade steht?
Ah, du meinst All-Time-Scorer, also genau. Torschützen?
Ja.
Warte mal.
Er hat jetzt nämlich ein paar Sprünge gemacht seit dem Spiel gegen Nürnberg.
Ja, ja.
Und die Tore natürlich.
Also,
Nicht googeln.
Muss erstmal. Nein, ich google es nicht. Ich mache nichts. Meine Hände, du siehst meine Hände. Mein Handy liegt auch da hinten. Nee, ich will selber drauf kommen. Also, ich versuche gerade seine Torausbeute mir herzuleiten beim KSC. Also, er spielt jetzt die dritte Saison bei uns oder die vierte schon?
Also, er hat 92 Pflichtspiele.
92 Pflichtspiele, okay. So, ich sag mal, er hat mindestens jedes zweite getroffen im Schnitt oder jedes dritte. Also bei 92 Pflichtspielen könnte er schon bei 40 Treffern sein für den KSC. Und das ist nicht wenig. Jetzt muss ich natürlich überlegen, welche Stürmer hatte der KSC, welche erfolgreichen, wie viele an der Anzahl das waren, die auf eine ähnliche Summe oder eben drüber kommen. Also ich sag mal, Top 10 ist er safe. Oder?
Wahnsinn, Niklas, Wahnsinn. Er hat nicht 40 Tore hast du gesagt, ne?
Ja.
Oder er hat 44 hat er geschossen in 92 Pflichtspielen.
Hey, komm mal, da war ich aber nicht so weit weg.
Und ist
ich habe wirklich geraten, 10. Ich schwöre.
Und ist Platz 10. Er ist Platz 10, der All-Time-Topscorer.
Krass.
Natürlich.
In 92
Top 3, Spielen. Top 3 hast du natürlich Emanuel Günther, Rainer Schütterle, Karl-Heinz Struth. Da hat er noch ein bisschen was vor sich, aber 44 Tore in 92 Pflichtspielen. Und das ist Krass. Die höchste Goals per Match. Oder der höchste Goals per Match Wert mit
0,48. Fast jedes zweite Spiel getroffen.
Ja. Krass. Also eine sehr, sehr gute Werte und steht über Arno Glesius, Thomas Hessler, Sebastian Freis, Anton Fink, Ruven Hennings, Sergei Kirjakov, Giovanni Federicos, Manfred Benders, Edgar Schmidt. Er hat mehr Tore als Edgar Schmidt. Ja, ja.
Aha, mehr Tore als Euro-Eddy. Das schmeckt ihm nicht. Nee, wo du gerade Kirjakov sagst, an alle Sky-Kunden, also wer Sky hat, ich habe Sky-Ticket und da gibt es eine geile KSC-Doku. Die ist, glaube ich, schon was älter in der Mediathek. Bundesliga-Saison 93-94 oder 94-95, lasse ich mich gerade auch nicht festnageln. Geile Doku über die Truppe damals. Richtig geile Jungs. Jens Nowotny dabei, Kirjakov, Manni Bender. Werden alle interviewt. Richtig geil. Ich weiß nicht, wann die produziert wurde. Ich glaube so 2014 oder so, ich weiß nicht genau. Aber geile Doku habe ich mir mal reingezogen abends. Nostalgie pur. Wenn man so ein bisschen in alten Erinnerungen schwelgen will. Ja. Und eine geile Jordan-Doku gibt es auch vom Krokodil. Fand ich auch schon sehr geil. Die, sehr gut gemacht.
Schon dann die übrigens Platz 4
mit 60 unserer ersten Toren. Folge. Mhm. Nice. Platz 4? Also ja, ich wollte auch gerade fragen, wo der ist. Top 5 hätte ich safe gesagt. Ja, der ist Platz 4.
175 Pflichtspiele und 60 Tore. Ja, und wenn Philipp Hofmann jetzt nochmal 3-4 macht, dann kann er Platz 8 werden und kommt näher an die ganz Großen. Und für mich
nach Samstag,
ist er auf jeden Fall, für mich ist er jetzt schon eine Vereinslegende, einfach weil er so viele Tore geschossen hat und uns viele Punkte
bereichert. Ja, wichtige Tore auch. Überleg dir mal, vor zwei Tore, Jahren.
Viele Punkte
hat er fast im Alleingang uns zum Klassenerhalt geschossen.
Absolut. Und ich würde es mir wünschen, wenn er nochmal sich das durch den Kopf gehen lässt. Und wie Eiche auch letztens gesagt hat, ich hoffe, er findet den Kugelschreiber. Papier ist auf dem Tisch.
Kannst du da klicken, wenn er das wie beim Sebi.
Ja, genau, klick. Ich habe jetzt gerade keinen da. Aber nee, wie gesagt, ist für mich ein sehr wichtiger Spieler. Eines der erfolgreichsten Stürmer bei uns. Wir haben es gerade schon gesehen, Top 10. Und er hat einfach noch so viel mehr drauf und kann noch mehr. Und er weiß es. Und ich glaube, wenn seine Zukunft dann feststeht und wenn er dann bei uns unterschreibt, dann geht es noch mal richtig ab. Und wer weiß, ja, vielleicht spielen wir nächstes Jahr um den Aufstieg. Who knows? Aber für mich, Philipp Hofmann, ja, man kann schon, wie gesagt, von Vereinslegende sprechen. Mit 44 Toren nach 92 Pflichtspielen, das ist schon ein sehr guter Wert.
Krass, krasse Quote. Krasse Quote.
Auf jeden Fall. Ja, das war es dann eigentlich schon zum Thema Philipp Hofmann. Ich denke, in den nächsten Wochen werden wir mehr wissen. Kreuz hat auch schon gesagt, irgendwann mal ist die Tür zu, dann geht nichts mehr, weil dann muss man sich auch mal um einen Ersatz
bemühen. Finde ich aber auch nur richtig.
Auf jeden Fall. Ich meine, Philipp Hofmann, der pokert ja auch sehr hoch aktuell, weil wenn er jetzt sagt, er will nicht unterschreiben, hofft dann auf einen Bundesligisten und am Ende wird es keiner. Das ist natürlich auch ein hohes Risiko.
Weiß man nicht.
Und in Karlsruhe hat er, wie gesagt, eine Wohnung, er kennt die Gegend, sein Kind kam gerade zur Welt oder vor kurzem haben wir auch vorhin drüber gesprochen. All die Dinge und man versucht es ihm ja immer mal wieder so zu erklären, ne? Du warst jetzt eigentlich mehr so ein Wandervogel und hat immer bei verschiedenen Vereinen gespielt und kam nie wirklich zum Zug und beim KSC hat es endlich geklappt. Vielleicht ist das sein Schicksal und wie gesagt, ich würde es mir wünschen, dass er unterschreibt.
Wird man sehen, genau. Ja, ich bin guter Dinge und bin sowieso eher positiv eingestellt, deswegen glaube ich schon, dass er weiß, was er hier hat. Ich finde es auch stark von ihm, dass er zum Beispiel sagt, er schließt einen Wechsel zu einem Zweitligisten kategorisch aus. Das finde ich schon mal nicht schlecht, denn auch da kann man ja ziemliche Gehaltssprünge machen, wenn man gerade so sieht, wer da in der zweiten Liga ja ist. Und ja, eine Sache noch, bevor wir jetzt hier uns verabschieden. Vielen, vielen Dank, denn ich habe gesehen, Boris, wir haben über 200 Bewertungen schon auf Spotify. Hast du das mal reingezogen?
Uhu,
und vor allem sind wir da bei 5,0 Sternen im Durchschnitt.
Ja, du hast also, immer mal wieder hast du mir Bescheid gesagt, dass da die Zahl hochgeht. Das finde ich natürlich Wahnsinn und auch von mir natürlich Dankeschön. Es freut uns immer, dass wir so tolles Feedback von euch kriegen und das treibt uns auch irgendwo weiter an und es macht uns großen Spaß, diesen Podcast für euch zu machen, aufzunehmen und vielen Dank nochmal und wer noch nicht bei Spotify eine Bewertung abgegeben hat, go for it, do it.
Ja, Boris, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Donnerstagabend ist jetzt ja gerade, wo wir die Folge aufnehmen. Bei mir ist 20.37 Uhr, ich bin eine Stunde vor dir. Ja, ich sag vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und vielen Dank an euch, dass ihr wieder zugehört habt. Ganz bald sind nicht nur der Boris und ich wieder hier zu hören, sondern ganz bald haben wir auch wieder tolle Gäste bei uns am Start. Da dürft ihr euch jetzt schon drauf freuen.
Auf jeden Fall.
Und ja, ich freue mich extrem drauf. Es wird, wenn alles gut läuft, werden es zwei Premieren sein. Und beides auf keinen Fall unbekannte Gesichter, die ihr dann hört.
Wenn es klappt, auf jeden Fall. Ja, Mann.
Sagen wir dann, wenn es gefixt ist.
Wenn es soweit ist.
Ja. Boris, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Ebenso.
Guckst du gleich auf Fußball?
Ah jo. Muss. Europa League läuft.
Die Uhr tickt.
Die Uhr tickt.
Super. Geil, dann bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Freut uns wirklich immer über eure Nachrichten. Viel mehr kann ich auch gar nicht sagen. Bleibt gesund.
Genau.
Für immer KSC und am Samstag gibt's einen Sieg.
Bis bald. Ciao.
Bis dann. Ade. Ciao.